Herzlich willkommen bei Klassenreisen, wie Herkunft Karriere macht. Wir sprechen über ein Thema, das in Deutschland ziemlich starke Wirkung hat. Unser Elternhaus bestimmt ganz maßgeblich, wie unser Bildungsweg verläuft. Dr. Isabel Lisberg-Haag, selbst Akademikerin in erster Generation, spricht in diesem Podcast mit Menschen aus Hochschulen, Unternehmen und Politik darüber, was Herkunft ausmacht und was für mehr Chancengerechtigkeit getan werden sollte.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klassenreisen, wie Herkunft Karriere macht. Und diesmal wage ich mich auf ein ganz anderes Themenfeld, was wir noch nie hatten und wo ich mich auch nicht so gut auskenne. Aber dafür habe ich ja eine tolle Gästin eingeladen. Und zwar sprechen wir heute über Klassismus und Kirche. Und ich freue mich total, Sarah Welcherer hier zu haben, die zu diesem Thema ziemlich prominent und ziemlich oft spricht. Herzlich willkommen.
Danke, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich freue mich auch total und ich fange direkt mit der ersten Frage an. Frau Welcherer, wenn Sie sich erinnern an Ihr bisheriges Leben, an Ihren Weg, zu dem ich ein bisschen gelesen habe, was war ein Ereignis, was Ihnen sofort einfällt, wenn wir über Klassismus sprechen? In Ihrem persönlichen Lebensweg.
Ereignis, so dieser Punkt, ich glaube eher, dass ich wusste, dass ich nicht über Geld sprechen darf. Das war jetzt nicht so ein Ereignis, aber das war so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man nicht darüber sprach, wie wenig man hatte. Und dann war es für mich doch lange Zeit in meiner Kindheit auch sehr schambehaftet, dass ich auf einer Klappmatratze im Schlafzimmer meiner Großeltern geschlafen habe und kein eigenes Zimmer hatte. Ich weiß noch, dass ich zur Konfirmation dann mit 14 ein eigenes Zimmer bekommen habe und unglaublich stolz war. Aber bis dahin, irgendwann habe ich auch aufgehört, darüber zu sprechen oder auch Freundinnen zu Hause drinnen einzuladen. Wir haben uns dann oft draußen oder bei Freundinnen getroffen, aber eben nicht bei mir zu Hause drin, weil es dort das Kinderzimmer in der Form so gar nicht gab.
Und Sie sagten eben, das war so ein ungeschriebenes Gesetz. Das heißt, es hat nicht Ihre Familie gesagt, du schweig darüber oder so, sondern Sie hatten das selbst so als Gefühl oder wie kam das für Sie, dass Sie sagten, denn normalerweise als Kind redet man ja erstmal ganz unbefangen über zu Hause, über Dinge oder so. Können Sie das noch nachspüren, wie das so war?
Also ich glaube, weil selber nicht so richtig darüber geredet wurde, auch zu Hause nicht. Also dass ich schon mitbekommen habe, es gibt Herausforderungen. Man muss gucken, was man kocht, damit man über die Woche kommt und bis zum Monatsende kommt. Und das hat mir, glaube ich, so das Gefühl vermittelt, okay, wenn die Erwachsenen nicht so richtig darüber sprechen und es aussprechen, dann geben sie mir ja auch keine Worte dafür mit. Und dann darf ich vielleicht nicht so richtig darüber reden. Gleichzeitig hatte ich natürlich auch Freundinnen, die in Reihenhäusern gelebt haben. Und diesen Vergleich aber habe ich erst sehr spät, erst als Jugendliche gemerkt, weil wir halt in einem Mehrfamilienhaus mit großem Hof und großem Garten gelebt haben und ich als Kind eher draußen gespielt habe und das nicht so richtig ein Thema und eine Rolle spielte, ob man jetzt ein Haus oder eine Wohnung hatte. Das habe ich wirklich sehr, sehr spät gemerkt, diesen Vergleich. Da war eher das eigene Zimmer ein Thema und das war auch nicht so das Thema, dass ich dachte, das ist jetzt als Kind zumindest nicht, als Jugendliche dann doch, das ist peinlich, da zu wohnen, wo ich wohne. Als Jugendliche, wenn ich dann irgendwie mal von anderen nach Hause gefahren wurde, da kann ich mich schon dran erinnern, da wusste ich dann, dass es irgendwie ein komisches Gefühl war, in der Straße, in der wir wohnten, zu sagen, da hinten das letzte Haus, da wohne ich, da müsste ich dann rausgelassen werden.
Ja, als Jugendliche werden ja auch die Peers viel wichtiger. Als Kind nimmt man, finde ich, das ging mir auch so, ne, nimmt man ja das so, wie es ist und spielt und so. Und als Jugendliche werden die Gleichaltrigen ja so die entscheidenden Jurorinnen, was in ist oder was out ist oder so. Ich sage nochmal ganz kurz, was Sie jetzt machen und habe dazu auch gleich nochmal eine Frage. Sie arbeiten ja, das muss ich jetzt kurz ablesen, damit ich es richtig mache, weil das zeigt schon, dass ich mich nicht so gut auskenne in dieser Welt.
Kein Problem. Sie arbeiten
im internationalen Bildungsteam der Vereinten Evangelischen Mission und Sie haben vorher Theologie, Religions- und Sozialpädagogik studiert und da ist mir auch aufgefallen, das war jetzt nicht der straighte Theologieweg, kommen wir gleich nochmal dazu, aber erstmal, was macht man in der Vereinten Evangelischen Mission, damit wir uns das alle vorstellen können?
Also die Vereinte Evangelische Mission ist ein ehemaliges Missionswerk und hat die eigene Kolonialgeschichte aufgearbeitet, indem sie sich bereits 1996 internationalisiert hat. Das heißt, wir sind ein Kirchenverband sozusagen aus 39 Kirchen in Asien, Afrika und Deutschland. Und nur 7 dieser 39 Mitgliedskirchen kommen aus Deutschland. Das heißt, die Kirchen aus dem globalen Süden sind in der Mehrheit. Und so ist unsere Arbeit eben auch geprägt von anderen Perspektiven. Meine Abteilungsleiterin kommt aus Kamerun, unser Generalsekretär aus Indonesien. Und wir arbeiten in internationalen Teams schon auch an kirchlichen Themen, also diakonische Arbeit ist ein großer Teil, aber auch von Netzwerkung. Dann arbeite ich eben im internationalen Bildungsteam. Es gibt aber auch Advocacy-Arbeit, Menschenrechtsarbeit und auch die Herausforderung zu gucken, wie können Kirchen denn überhaupt noch auch bestehen und junge Menschen ansprechen in der heutigen Zeit. Das ist eine Herausforderung auch in Asien und Afrika, vor allem in großen Städten, ähnlich wie in Deutschland das ist. Und es ist eine sehr vielfältige Arbeit. Wir haben Coworking-Austausch, also Mitarbeitenden-Austausch in alle Richtungen. Also auch, dass Menschen aus Afrika nach Asien und umgekehrt gehen oder nach Deutschland kommen. Deutsche Menschen nicht mehr so viel aufgrund der Kolonialgeschichte, die in den Süden gehen. Da gibt es tatsächlich gerade aktuell nicht mehr so viele. Aber genau so ein Freiwilligenprogramm haben wir für junge Menschen, an dem ich auch selber teilgenommen habe nach dem Abitur.
Ja.
Was auch sehr verändernd war in meinem Leben, weil ich dadurch in andere Kreise gekommen bin. Und ja, so vielleicht einmal so in Kürze.
Ja, weil wenn man evangelische Missionen hört, kann man ja auch ganz andere Assoziationen haben. Deshalb wollte ich das nochmal klären, ne? Weil wir ja alle unterschiedliche mit Missionierung, Missionaren und whatever. Und wenn man sich nicht so auskennt, und ich habe auch so ein bisschen nachgeguckt, was das bedeutet. Und mir ist aufgefallen, und Sie hatten das auch mal im anderen Interview gesagt, Sie haben jetzt ja nicht einfach gesagt, ich möchte Theologin werden und haben diesen klassischen Weg, den es ja immer noch gibt, genommen. Dazu vielleicht 2 Fragen. Wieso kamen Sie überhaupt als junger Mensch, es ist jetzt ja nicht so kommen, dass Sie überhaupt in den kirchlichen Bereich wollen? Was war so der Auslöser? 2. Frage gleich dran. Und wieso nicht einfach, würden manche Sie fragen, wieso hast du nicht einfach Theologie studiert? Also wie waren da die Entscheidungen vielleicht, was anderes zu machen?
Also wie gesagt, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen, bei den Eltern meiner deutschen Mutter. Und in unserem Haushalt spielte die Kirche eine große Rolle. Mein Opa, der hat den Kindergottesdienst gemacht, den ich besucht habe. Und meine Großeltern waren ehrenamtlich engagiert in der Kirche. Und alles, was sie taten und wie sie lebten, auch dieser offene Haushalt, wir hatten nicht viel, aber wir hatten immer viel Gäste und viele Leute, die dann auch mal bei uns übernachtet haben, auch über Wochen. Also dass irgendwie Menschen auf Klappmatratzen auch noch im Wohnzimmer geschlafen haben, das war jetzt auch nicht ganz unüblich. Das war auch Teil dessen. An Weihnachten saßen auch mal Leute mit uns mit am Tisch. Das war auch normal, die nicht mit uns verwandt waren. Und so bin ich in einem sehr offenen Haushalt groß geworden. Und das hatte schon auch was mit dem Glauben zu tun. Jetzt auch nicht in der Richtung missionieren, sondern eher, das macht man so, dass man offen ist, dass man Menschen, die gerade nicht wissen, wo und wie sie feiern oder leben sollen, dass sie willkommen sind. Und so bin ich ja letztendlich auch aufgenommen worden bei meinen Großeltern, schon als Baby. Und es wurde kein Unterschied zu mir oder zu ihren eigenen Kindern gemacht. Und davon habe ich natürlich sehr profitiert. Also das war auf jeden Fall was, was mich sehr geprägt hat, auch so in diese kirchliche Richtung.
Ja.
Und dann bin ich selber in die evangelische Jugend gekommen als Jugendliche, habe dort aktiv mitgearbeitet und habe nochmal dort auch gesehen, wie Kirche auch nochmal für Jugendliche sein kann, wie verändert und wie das auch Biografien verändern kann. Meine
so
eigene
als erste Gemeinschaft auch so, also so ein Gemeinschaftsgefühl oder wie würden Sie es beschreiben?
Ja, ein Gemeinschaftsgefühl, genau. Und es war nicht so, wenn wir jetzt über Klassismus sprechen, es war nicht so getrennt. Da waren Da waren junge Leute von der Hauptschule und aus dem Gymnasium aus unterschiedlichen Stadtteilen mit zusammen und haben zusammen Musik gemacht zum Beispiel oder Theater gespielt oder Sport miteinander gemacht, sind zusammen auf Freizeiten gefahren. Und das fand ich faszinierend, weil ich sonst so in der Kirche, so die klassische Kirchengemeinde, da gehen ja immer, die sind ja so stadtteilmäßig und Stadtteile sind ja sehr homogen teilweise. Mhm. Und so bin ich auch in meinem Stadtteil in die Kirchengemeinde gegangen. Das war eine homogene, auch sehr alte Gemeinschaft. Und in der evangelischen Jugend habe ich es dann so durchmischt erlebt.
Ja.
Auch anders als auf dem Gymnasium, auf dem ich war. Und das fand ich unglaublich, das fand ich total schön und das wollte ich gerne machen. Ich wollte auch unterschiedliche Menschen zusammenbringen und dadurch den Menschen, die vielleicht weniger Chancen im Leben haben, Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Und
also ein ganz idealistischer Ansatz sozusagen, weil man es selbst erlebt hat. Naja, das, das, was Sie sagen, prägend, verändernd von Biografien und sagen, dieses idealistische Bild, denn wir kennen ja Kirchen, ich kenne auch, bin auch in der evangelischen Kirche noch, aber die Kirchengemeinden eher abschreckend als geschlossene, ritualisierte Gruppen, nenne ich es jetzt mal immer noch so. Ja, das verstehe ich. Okay, ja.
Genau, und dann dachte ich, okay, wie kann ich hier hauptamtlich arbeiten? Und Fahrpersonen, die ich bislang kannte, die waren wenig zugänglich. Die kamen auch aus einer Klasse, damals hatte ich noch keine Worte dafür, aber die kamen halt aus Hintergründen, wo ich dachte, nee, das sowas kann ich nicht werden, das, das bin nicht ich. Und dann habe ich JugendreferentInnen kennengelernt, also die, die mit den Jugendlichen auch arbeiten. Und die schienen auch viel mehr Freude an der Arbeit zu haben als Fahrpersonen. und das fand ich toll. Mhm. Und da habe ich auch gemerkt, das sind auch Menschen, die kommen aus ähnlichen Verhältnissen, sage ich mal, wie ich. Ja. Die kommen auch nicht aus den klassischen Mutter, Vater, Kind, Reihenhaus, Vorgartenfamilien. Und die bringen Lebensgeschichten mit, die Brüche haben. Mhm. Die bringen vielleicht auch nicht so einen geradlinigen Bildungsweg mit. Und dann gab es halt Schulen oder beziehungsweise gab es Ausbildungsstätten, an denen man Theologie, Fachschulen studieren konnte, die nochmal auch zugänglicher, kleiner, da gab es Schüler in BAföG, an denen man dann studieren konnte, wo man noch, ja, wo man auch in der Orientierung Unterstützung gekriegt hat. Und das schien mir doch realistischer als ein Theologiestudium, das 12 Semester beinhaltet, wo 3 veraltete Sprachen, also Latein, Hebräisch, Altgriechisch gelernt werden müssen. Das waren für mich Hürden, die schienen unüberwindbar, weil ich ja auch immer wusste, ich werde BAföG bekommen zwar, aber davon wird es vielleicht nicht reichen, dann muss ich in der Regelstudienzeit studieren. Das schaffe ich vielleicht auch gar nicht mit den Sprachen, weil ich schon in der Schule so ein Stigma aufgedrückt gekriegt habe, dass ich nicht so gut lernen kann, dass ich nicht so sprachbegabt bin, dass mein südländisches Temperament manchmal mit mir durchgeht und ich nicht alles leisten kann, was ich eigentlich könnte und so weiter. Da haben sich natürlich auch Rassismus und Klassismus miteinander vermischt.
Ja.
Und damit bin ich dann halt nach der Schule angetreten und habe geguckt, was kann ich tun.
Und ich hake mal kurz ein, wenn man Eltern, Großeltern, Familie hat, die natürlich sich im Akademischen auskennen, die hätten ja sagen können, fang erst mal an oder wir suchen dann nochmal eine andere Uni oder so. Da gibt es ja Ratschläge en masse. Und sie schildern das jetzt ja so, dass sie natürlich auch allein das entschieden haben, so verstehe ich das jetzt gerade, oder allein ihre Chancen abgewogen haben oder ihre mangelnden Chancen, oder?
Ja, das habe ich schon. Also natürlich war zu Hause eher, dass meine Großeltern irgendwie die Vorstellung hatten, man kann auch eine Ausbildung machen. Nun hatte ich aber auch Abitur, das hatten sie selber nicht. Dazu, aber ihre eigenen Kinder hatten auch zum Teil Abitur und hatten auch unterschiedliche Wege eingeschlagen. Aber sie selber hatten halt nicht so die Ahnung auch von der, von der Hochschule und fanden das, glaube ich, auch ganz gut, weil dadurch habe ich mir selber auch schon selber Connections gesucht. Ich kannte Leute, die haben das auch gemacht. Und das war schon ja auch über die Kirche dann eine Vernetzwerkung, die mir auf meinem Weg geholfen hat.
Ja.
Genauso wie mit meinem Auslandsjahr dann auch.
Ich habe verstanden jetzt richtig, also sie sind nicht auf einer Fachhochschule, sondern auf einer Fachschule gewesen zunächst. Habe ich es richtig, nur damit ich es nochmal so verstehe?
Zunächst war es eine Fachschule.
Ja.
Heute ist es eine Fachhochschule, aber dann habe ich auch an der Fachhochschule noch weiter studiert. Aber so der Einstieg war dann erstmal sehr seicht über eine Fachschule.
Ja, also niedrigschwelliger, würde man heute sagen, mit weniger Ängsten behaftet. Und dann haben sie sozusagen nochmal an der Fachhochschule studiert.
Genau.
Und wie ging es dann weiter? Also sozusagen, Sie haben das, das ist ja so ein typisches, was Aladdin Al-Mafalani nennt, das ja Treppenstufenaufstieg.
Mhm.
Das Bildungs, ich nenne es ja nicht Aufsteiger, sondern First Gen oder wie auch immer, immer eine Stufe nach der anderen nehmen und überlegen, wie geht es dann weiter. Das finde ich eigentlich ein schönes Bild, dass es nicht so strategisch gestreamlined ist. Wie waren Ihre nächsten Treppenstufen danach?
Ja, also vielleicht erstmal davor war ich ja noch ein Jahr in Tansania.
Ah, das war okay. Mhm.
Und da bin ich ja auch über eine Vernetzwerkung über die Kirche rangekommen, weil ein Auslandsjahr, das schien für mich auch eigentlich erstmal völlig weit weg, weil bislang hatten wir immer Urlaub in Holland gemacht und als ich 14 war, hörte selbst das auf, weil das Geld dafür fehlte. Und das war für mich völlig fernab. Und dann habe ich aber über Vernetzwerkung in der Kirche davon gehört, dass es dieses Freiwilligenprogramm gibt und dass das auch refinanziert ist und dass man selber gar nicht so viel dafür zahlen muss. Und erstaunlich war, da möchte man ja jetzt denken, ach, das ist ja toll, dann ist es ja zugänglich für Menschen aus unterschiedlichen Klassen auch. Und dann habe ich mich dort beworben und bin auch genommen worden. Aber mit um mich herum waren vor allem Fahrkinder, also Kinder von Fahrpersonen und akademische gebildete Kinder, also beziehungsweise Kinder, die AkademikerInnen Eltern hatten und so. Also es war doch wohl auch eine Barriere. Das hat sich heute Gott sei Dank geändert.
Ja, wollte ich
aber
fragen.
Damals war das so. Dann war ich die erste deutsche Freiwillige, die nicht weiß war. Das hat auch die Menschen irritiert, sowohl in der Organisation als auch in Tansania selbst.
Ach ja, das ist spannend.
Und das hat halt auch was so mit mir gemacht, aber dadurch habe ich auch nochmal andere Netzwerke auch auf einer internationalen Ebene schließen können.
Ja.
Und das macht sie natürlich gut im Lebenslauf. Das habe ich auch schnell gemerkt, dass Menschen, die gehört haben, ach, die war ein Jahr in Tansania, huch ja, Mensch, dann kann sie ja was so.
Mhm.
Das wurde sehr gewertschätzt, so im sozialen Bereich, muss ich sagen.
Ja.
Und das hat natürlich auch was mit meinem Selbstbewusstsein gemacht. Das tat mir auch gut. Und dann, ja, dann habe ich studiert, erst in Kassel, dann in Bochum. Und bin dann erstmal eingestiegen und habe beim Diakoniewerk gearbeitet, bin eher in die sozialarbeiterische Richtung gegangen und bin dann aber wieder in der Kirche gelandet, habe dann in einer Jugendkirche gearbeitet und habe dann die Möglichkeit bekommen, durch meine Arbeit halt, dass ich nach 5 Jahren Berufserfahrung ordiniert werden kann. Das heißt, in der evangelischen Kirche, weiß vielleicht auch nicht jeder, was der Begriff ist, Pfarrpersonen, die Theologie studiert haben, werden ordiniert.
Mhm.
Das ist so der Abschluss dessen. Und wenn man ordiniert ist, dann darf man diesen Talar tragen, dann darf man Gottesdienste halten, dann darf man Menschen beerdigen, Menschen trauen, Menschen taufen. Also man darf eigentlich dann, wenn man ordiniert ist, selbst ohne Theologiestudium, darf man all das machen, was Pfarrpersonen auch machen, außer der Zugang zum Beamtentum.
Okay.
Das war natürlich von der Kirche ein Schritt aufgrund von Personalmangel. Es wurde natürlich anders verkauft, dass man interdisziplinär jetzt gut auch miteinander arbeiten kann und so weiter. Aber das war eine Möglichkeit, die stand mir dann offen und die habe ich dann ergriffen und habe dann so einen einjährigen Kurs neben der Arbeit gemacht und wurde dann halt am Ende des Jahres ordiniert. Und plötzlich, wenn man dann so ein Talar anhat, nehmen Menschen ein Jahr ganz anders wahr. Also in der Kirche ist das so, dann gehört man zum Club, so ungefähr.
Aber es ist dann, ja überall so, wo es Uniformen gibt, sage ich mal, Amtskleidung, man kann es ja unterschiedlich nennen. Mhm. Auf einmal haben sie die Insignien, die es braucht, scheinbar.
Ja. Und die Menschen, die einen in so einem Talar dann sehen, die unterscheiden ja nicht. Da fragt ja niemand danach, ach, haben Sie denn auch Altgriechisch gelernt? Oder wie war denn Ihr zweites theologisches Staatsexamen oder so? Das interessiert ja keinen.
Ja.
Und deswegen wurde ich seitdem als Pfarrerin wahrgenommen. Ich werde auch manchmal als Pfarrerin noch irgendwo auch betitelt. Das bin ich so ja gar nicht.
Mhm.
Ich bin Theologin und ordiniert. Aber das versteht ja auch kein Mensch so richtig. Deswegen macht man dann eine einfachheitshalber Pfarrerin daraus. Das ist auch nicht, viele Leute schmunzeln dann einfach darüber und sagen, Mensch, Sarah, bist du aber schnell Pfarrerin geworden ohne das lange Studium. Das ist auch okay. Und gerade auch, seitdem ich ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit stehe, ist das irgendwie auch passiert, das sehr, sehr schnell und wird auch so hingenommen.
Gibt es Reaktanzen, dass Sie, ich mache jetzt, das können die Hörer natürlich nicht sehen, Tüdelchen mit den Fingern, dass Sie nicht den richtigen klassischen Weg gemacht haben und trotzdem ordiniert sind? Gibt es sowas?
Ja, natürlich. Also in der Kirche haben wir uns aber ja alle lieb und sind alle gleich vor Gott. Deswegen spricht man das nicht so offen aus. Aber hier und da mal so einen kleinen Seitenhieb, den gibt es dann schon, dass dann auch Pfarrpersonen auch betonen, wie viel sie studiert haben und dass dadurch natürlich auch so ein Beamtensystem jetzt das gerechte Mittel ist, mit dem sie entlohnt werden für den langen Weg, den sie gegangen sind oder auch die private Krankenversicherung und die ausstehende Pension und so weiter. Also sowas in der Richtung, das kommt dann schon, aber es dient ja auch so ein bisschen dazu, das eigene zu rechtfertigen, was man an Privilegien hat. Denn reich sein will in der Kirche ja auch niemand. Ich meine, unsere biblische Grundlage verbietet es uns ja fast, reich zu sein. Deswegen ist es auch, es ist schon wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema in der Kirche, weil die Kirche ist reich und darf es irgendwie auch nicht so sein.
Darf es nicht sein und es gibt auch gibt auch blöde Geschichten in der Bibel über Reiche und was die alles Böses machen. Und ich komme jetzt nämlich so ein bisschen zu diesem, für mich oder für alle Menschen, glaube ich, ist ein ganz bestimmter Teil der Gesellschaft. Und sie hat jetzt so mehrere Aspekte, würde ich gerne mit Ihnen besprechen. Sie haben eben gesagt, wir haben uns alle lieb in der Kirche und wir sind für alle offen. Der Gottesdienst, wir freuen uns, wenn mal ein paar mehr Leute kommen und überhaupt. Trotzdem ist das ja nicht der Fall. Und wie funktioniert das, wenn die Pfarrer und Pfarrerinnen hauptsächlich aus bildungsbürgerlichem Milieu kommen? Dafür können sie ja nichts, ist ja nicht bös gemeint. Aber was macht das mit einer Gemeinde? Oder sage ich ganz provokativ, durch das Studium bin ich so sensibilisiert und habe die Nächstenliebe in mir, dass ich alle aufnehme. Wie nehmen Sie das wahr, diesen Gap zwischen bildungsbürgerlicher Herkunft, diesen unausgesprochenen Dingen in der Kirche? Und der Willkommenskultur ist ein komisches Wort, aber wie schafft Kirche das oder wie schafft die es nicht? Und wenn sie es nicht schafft, woran hakt es immer noch? Viele Fragen auf einmal, ich gebe es zu. Versuchen Sie einfach hintereinander.
Also ich glaube, eine große Herausforderung ist die Trennung von Kirche und Diakonie. Also wir haben die klassischen Kirchengemeinden und dann haben wir ja quasi die diakonische Arbeit, die haben wir outgesourced.
Ja.
Das macht in den Strukturen in Deutschland auch Sinn, weil dadurch gibt es andere Gelder und die Diakonie ist gut finanziell abgesichert, ist halt ein Wohlfahrtsverband, wie die Caritas und die AWO und so weiter auch. Aber dadurch hat die Kirche vor allem ein Problem, und zwar, dass sie arme Menschen im Prinzip auch outgesourced hat. Das machen die in der diakonischen Arbeit und die kümmern sich. Also da ist es ja auch nicht so, dass man jetzt arme Menschen partizipatorisch einbindet, sondern um die wird sich gekümmert. Die kriegen dann einen Mittagstisch oder eine Kleiderkammer oder wie auch immer. Und dieses Bild von armen Menschen ist natürlich auch, das kann man sich jetzt biblisch auch so zurechtlegen, aber man vergisst da relativ schnell, dass es ja auch in biblischen Geschichten nicht nur darum ging, sich zu kümmern, sondern dass Jesus selbst sich im Prinzip nicht akademische, ärmere Fischerleute ausgesucht hat, mit denen er umhergezogen ist und mit denen er seine Kirche gegründet hat. Also das rückt sehr in den Hintergrund.
Ja.
Und das ist auch spannend zu beobachten, dass Kirche ja finanziell doch auf der einen Seite sehr wohlhabend ist, durch Kirchensteuereinnahmen, durch große Immobilienwerte und gleichzeitig sich aber auch selber vorerzählt, dass wir sinkende Mitgliedszahlen haben und dadurch immer ärmer werden. Das stimmt natürlich auch, aber es ist auch nur ein Teil der Wahrheit.
Ja, ja.
Weil wir sind ja nicht ausschließlich von Mitgliedern abhängig. Ein Großteil schon. Aber es gibt noch sehr viele andere finanzielle Ressourcen, die Kirche hat. Und arm ist die Kirche nicht. Also ja. Wenn ich so immer mehr auch in Leitungsebenen reingekommen bin und auch so Empfänge miterlebt habe, wie eng die Kirche auch vernetzwerkt ist mit der Politik in Deutschland.
Ja, ja.
Und da auf jeden Fall als Religionsgemeinschaft gegenüber anderen Religionsgemeinschaften ein sehr, sehr großes Privileg auch genießt, dann muss ich sagen, so arm und so gering in der Macht, die die Kirche hat, ist sie nun mal nicht.
Das ist der Angst vor Bedeutungsverlust, der sozusagen ja schon jetzt in diesen Worten mitschwingt, also der Kirche, ne? Das sagen wir,
ja.
Wir werden weniger. Und das muss man ja auch diskursiv sozusagen begleiten und sagen, Mensch, dann verschwinden wir vielleicht und dann so. Das ist ja schon auch die berechtigte Sorge, was haben wir für eine Stellung noch im gesellschaftlichen Diskurs, fragt man sich ja, oder?
Ja, man ist nicht mehr so dominant wie früher, aber ich glaube, das tut der Kirche auch ganz gut, um mal wieder zurück auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Denn es sind ja immer noch viele. Also ich glaube, die Tagesschau hatte auch irgendwie letztes Jahr berichtet, bei den Kirchenmitgliedszahlen, jetzt sind wir nicht mehr die Mehrheit. Aber die evangelische und katholische Kirche hat immer noch fast knapp unter 50%, glaube ich, der Bevölkerung.
Ich glaube auch,
das sind ja,
ja
über 40 Millionen Menschen. Das ist ja jetzt nicht irgendwie ein kleiner Verein mit 10.000 Mitgliedern oder so. Also es ist ja eine Menge Menschen, die da noch mit dabei sind. Das ist jetzt irgendwie weit entfernt vor dem Untergang. Aber das, was Sie gerade noch mal ansprachen, das fand ich auch noch mal, das ist auch noch mal interessant. Also teilweise erlebe ich bei Menschen, die auch aus einer akademischen Klasse, sag ich mal, kommen, eine gewisse Klassenignoranz, die auch gepaart ist mit Scham und auch ein Realitätsverlust.
Also sagen Sie nochmal genauer, ja,
ich,
das interessiert mich auch.
Ich saß mal in einem Gremium und da wurde dann über Armut geredet und wie wir jetzt mit armen Menschen umgehen. Und eine leitende Person, die sich in ihrem Hauptamt mit Armut beschäftigte, um zu schauen, wie können wir jetzt als Kirche auch darauf reagieren und gerade so in den nächsten Jahren und Energiekrise und so viele weitere Krisen und so weiter, wie können wir jetzt darauf reagieren als evangelische Kirche, sagte dann, naja, man muss sich ja auch mal vor Augen halten, dass das dann auch ganz schön herausfordernd sein kann für die armen Familien, die sich keinen Zweitwagen mehr leisten können. Und das war das größte Szenario an Armut, was sich an diesem Tisch vorzustellen war.
Okay.
Und da dachte ich schon, ja, okay. Und dann hatte ich mich auch zu Wort gemeldet und habe das auch kommentiert. Und die Antwort darauf war eigentlich ziemlich abgeklärt, nämlich, naja gut, aber um die Menschen, über die Sie jetzt sprechen, müssen wir uns eh keine Gedanken machen, weil die kommen ja eh nicht. Und um die kümmert sich jetzt letztendlich auch die Diakonie. Also das war schon so ein bisschen so abgeklärt, naja, bei uns in der Kirchengemeinde gehören die eh nicht dazu, die kommen sowieso nicht. Was sollen wir uns jetzt mit denen beschäftigen? Kümmern wir uns mal um die Leute, die sich ihren Zweitwagen nicht mehr leisten können. Das ist das Ärmste, was in unserer Vorstellungskraft so da ist.
Das sind so nach soziologischen Kriterien die Mittelschicht, die Angst vor Bedeutungsverlust hat und die ja auch politisch sich gerade anders positionieren, sagen wir es mal vorsichtig. Das ist dieses, ne, das ist die Mittelschicht, die sagt, wir gehören nur noch einmal im Jahr in Urlaub und haben nur noch ein kleines Auto. Darum soll sich die Gemeinde oder der Pfarrer, die Pfarrerin kümmern, ist der Subtext, ja?
Ja, beziehungsweise die sollen wir so im Blick haben bei den Angeboten, die es gibt. Und
okay.
Kümmern in dem Sinne war jetzt, glaube ich, gar nicht so das Thema,
okay,
sondern
ja,
eher so die Frage, welche Angebote in Kirche braucht es, damit die nicht verloren gehen.
Okay,
so.
Verstehe ich. Und das ist natürlich, das ist ziemlich krass, weil natürlich kann Kirche nicht alles heilen und so, das ist ja jetzt auch ein bisschen naiver Anspruch oder dass paar Personen sozusagen sich um alle mildtätig kümmern. Interessant ist es ja trotzdem, weil ich habe mich auch gefragt, was bedeutet es auch für die konkrete Seelsorge? Also Sie haben jetzt die Diakonie angesprochen für die Sozialarbeit, ne? Also als Wohlfahrtsverband. Aber ein Pfarrer, eine Pfarrerin hat ja auch seelsorgerliche Aufgaben in der Gemeinde und soll theoretisch Ansprechperson sein für alle, die da irgendwas haben, wenn sie denn zur Kirche gehen und nicht woanders hin. Das heißt, der Horizont ist natürlich durch die Herkunft bestimmt, das geht uns so, das geht diesen Personen so. Und die Frage ist ja, das geht schon so ein bisschen in Zukunft, was meinen Sie denn, also seelsorgerlich ist dann, sind dann auch blinde Flecken? Kann das durch eine andere Ausbildung aufgefangen werden? Wie sehen Sie diese seelsorgerlichen Pfad?
Das ist ein gutes Stichwort, denn das muss ich schon sagen, es gibt auch nochmal eine extra Seelsorgeausbildung, die Pfarrpersonen, aber auch andere Berufsgruppen in der Kirche absolvieren können.
Können, aber nicht müssen. Können, ja?
Ja, genau. Also so eine Intensivseelsorgeausbildung, genau. Also Seelsorge haben Pfarrpersonen natürlich auch in ihrer Ausbildung mit dabei, klar, aber eher so eine Basic-Ausbildung. Und dann gibt es noch so ein Add-on, was man freiwillig machen kann. Das haben aber Menschen verpflichtend auch machen müssen, die zum Beispiel Krankenhausseelsorge machen. Gibt ja auch in Krankenhäusern evangelische und katholische Seelsorgende. Und auch in anderen Bereichen, Notfallseelsorge zum Beispiel, Polizeiseelsorge. Und da gibt es ja wirklich sehr, sehr viel.
Ja.
Und da erlebe ich schon Schulseelsorge auch, also auch bei jüngeren Menschen. Gefängnisseelsorge ist eine lange Liste. Jedenfalls in vielen Teilen der Gesellschaft gibt es SeelsorgerInnen der Kirche. Und da muss ich schon sagen, das sind Menschen, die selbst wenn sie einen akademischen, wohlständigen Hintergrund haben, was ja auch nicht alle betrifft, das muss man ja auch nochmal dazu sagen, je offener ich über Klassismus spreche, desto mehr Menschen in Anführungsstrichen vertrauen sich mir an und sagen, ach guck mal, hier ist bei mir auch so, so fühle ich mich auch, habe ich mich nie darüber getraut zu sprechen und so weiter. Aber selbst Menschen, auf die das nicht zutrifft, und die in der Seelsorge sehr, sehr aktiv sind. Und das kann auch eine Pfarrperson in der Kirchengemeinde sein.
Klar.
Ja. Dann ist es schon so, dass ich merke, okay, da sind Menschen auch ins Nachdenken gekommen. Und Kirche ist ja auch flächendeckend in Deutschland. Also auch, ich lebe im Ruhrgebiet, auch in Essen oder in Dortmund, in der Nordstadt gibt es Kirche. Und Pfarrpersonen, die dort GemeindepfarrerInnen sind, erleben natürlich auch die Armut direkt vor der Kirchentür.
Ja.
Und das sind ja nicht alles ignorante Wesen, das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen.
Nein, natürlich nicht. Also.
Und kommen natürlich da auch ins Nachdenken. Aber gleichzeitig bleibt auch häufig aufgrund der mangelnden eigenen Erfahrung so ein Denken von wir und die anderen. Also man nimmt, sei es jetzt in dem Fall arme Menschen, aber genauso Menschen mit Migrationsgeschichte, die trifft es oft genauso. Vielleicht auch queere Menschen, nicht vielleicht, ganz bestimmt. Und andere marginalisierte Gruppierungen, dass man aus einer Perspektive Kirche gestaltet und in dem Wir sind all diese Menschengruppen, die ich gerade aufgezählt habe, nicht beinhaltet, sondern das sind immer die anderen.
Ja.
Und das ist ein Problem.
Und das geschieht ja oft auch unbewusst, ne? dass man sich sozusagen unbewusst distanziert und dann merkt, dass man über diese anderen Gruppen plötzlich anders denkt, andere Worte benutzt oder was auch immer. Ne? Und Sie haben ja auch, ich komme nochmal zurück zu einem kleinen Aspekt, um dann nochmal nach vorne zu schauen. Sie sagen ja auch, Kirche schreckt ab. Also ich war neulich, wir hatten hier in Bonn, ich lebe in Bonn, die Nacht der offenen Kirchen und ich dachte, ich mache mal wieder einen Versuch. Und ich war in der Flüchtlingshilfe aktiv, 6 Jahre in der evangelischen Gemeinde und da gab es so einen Gottesdienst, wo auch Geflüchtete gesprochen haben, kurz, es ging um Träume und so. Und es war ökumenisch, der Katholik hat irgendwie eine Josef-Geschichte erzählt, weil ich dachte, was will er? Und der evangelische Pfarrer, der hat das übersetzt, hat gesagt, Mächtige und heute können wir auch Mächtige sehen. Da dachte ich, jetzt verstehe ich es, okay, so kann man es deuten. Aber insgesamt, muss ich jetzt mal sagen, ging ich da raus und dann sagte auch jemand, draußen können wir uns versammeln bei Fruchtsaft und Gebäck. Und da habe ich gedacht, nee. Jetzt. Also es war so irgendwie so altfränkisch, es waren alles Gutmenschen, ich sage jetzt mal so, aber es hat mich null abgeholt, null, null, null. Und Sie sagen ja auch oft, es gibt schon so bestimmte Dinge, jetzt kommen wir nochmal kurz auf den Klassismus, vielleicht Klassismus ist für mich auch, ich hatte niemanden, der mir mit der Bibel irgendwas erklärt hat und ich habe immer noch so Respekt und denke, wie soll ich das verstehen oder wie kann ich das interpretieren? Und diese Interpretationsangebote haben für mich irgendwie nie gepasst. Also an diesem Abend neulich dachte ich, ach so, so kann man das deuten, Herodes und heute Trump und habe da irgendwelche Dinge da in meinem Kopf bewegt. Und was sind so Dinge, wir kommen ja auch gleich auf Positivbeispiele, wo Sie sagen, Mensch, da könnten wir doch was ändern, damit sich mehr Menschen willkommen fühlen, damit mehr Menschen doch wieder nicht diese Scham haben oder diese Schwelle.
Also es gibt tatsächlich aufgrund von sinkenden Mitgliedszahlen gibt es natürlich Umstrukturierung in der Kirche. Es gibt sogenannte Erprobungsräume.
Erprobungsräume, okay.
Das sind Projekte, die für einige Jahre finanziert werden, die nochmal anders sind als so die klassische Kirchengemeinde. Zum Beispiel gibt es in Köln gibt es die queere Kirche.
Ah, ja.
Die gehen jetzt auch beim CSD mit und die feiern queere Partys in der Kirche, wo ich auch schon mal dran teilgenommen habe und wirklich auch erleben durfte, wie viele Menschen dort auch in der Kirche bei einer Party nachts sich wohlfühlen und sich willkommen fühlen und einfach feiern miteinander, ohne dass ja jetzt jemand irgendeine Josefsgeschichte erzählt oder es irgendwie, was sagt man, diese Gebäck und Saft gibt, sondern es war halt eine Party und da gab es Getränke, die es auch im Club gibt. Und gleichzeitig gab es aber eben auch, wir waren in einem Kirchraum und es gab auch ein Awareness-Team und es gab ehrenamtliche Mitarbeitende aus der queeren Gemeinde, die mitgearbeitet hat, wo klar war, das Setting ist Kirche.
Ja.
Und was gerade für viele queere Menschen unglaublich heilsam war, das auch zu erleben, weil sie natürlich zum Teil auch Homophobie erlebt haben
klar.
in der Kirche.
Na klar.
Und ähnliche andere Projekte gibt es auch hier in Essen bei uns. Gibt es das Projekt Segen 45, die machen Pop-up-Hochzeiten auf Zeche Zollverein, wo Menschen sehr barrierearm kommen konnten. Das wurde im Radio beworben und auf sämtlichen Kanälen. Und da durfte ich auch mitmachen. Und dann gab es mehrere Fahrpersonen und die so Mini Gottesdienst oder Trauung gemacht haben, auf der ganzen Zechengelände verteilt an einem Tag. Genauso gibt es jetzt im September eine Pop-up-Taufe im Freibad und das sind wirklich nochmal tolle Projekte, die Menschen nochmal ganz anders ansprechen, auch in Übergängen des Lebens, aber auch nicht in diesen klassischen Formaten. Wir müssen jetzt sonntags morgens aufstehen, obwohl uns eigentlich danach ist, eher auszuschlafen und ein gemütliches Sonntagsfrühstück zu haben und auch nicht so auch in die Lebenswelt der Menschen reinpassen. Ja. Also wer kann sich denn ja auch ein Ehrenamt erlauben, wo man ein- bis zweimal die Woche noch aktiv ist, neben der Arbeit, neben dem ganzen Leben? Wer hat Lust darauf, sich in irgendwelche Gremien zu setzen, wo Menschen sitzen, die eine Sprache sprechen, die ich überhaupt nicht so richtig verstehe und so. Also wirklich, wo auch nochmal probiert wird, lebensnah auch Kirche sein zu können.
Ja.
Das finde ich toll.
Sie sprechen im Grunde jetzt zwei Richtungen ein. Einmal die Formate, ich sage es jetzt mal, die die Kirche anbietet und einmal die Strukturen, in denen wir arbeiten. Und das sind ja immer zwei Dinge. Also man kann sich ja tolle Sachen ausdenken und sagen, wir machen andere Formate, so wie Sie es jetzt zum Teil eben erzählt haben. Oh, und dann gibt es die Strukturen, die ja diese Formate ausdenken, die Strukturen, die Gatekeeper, die darüber entscheiden, wer und so. Ne? Und da ist ja noch eine long way to go, wenn ich Sie richtig verstehe.
Auf jeden Fall.
Von der Art, und das ist ja Kirche nicht alleine, das wäre jetzt für Hochschulen dasselbe oder für andere Dinge. Das ist im Grunde die gleiche Soße, würde ich jetzt mal sagen. Wenn Sie jetzt nochmal so überlegen, weil Sie ja nicht nur Formate mitgestalten oder mit teilhaben, sondern eben auch in Strukturen eingebunden sind. Und gleichzeitig, wir haben heute noch gar nicht so darüber gesprochen, ich glaube, oder meine These wäre, dass Sie das Thema, was mit dem Sie, glaube ich, hauptsächlich verbunden werden, so würde ich sagen, mit Antirassismus, Antidiskriminierungsarbeit, dass das noch viel stärkere Reaktanzen hervorruft als das Thema Klassismus, oder? Ist das richtig? Ich habe immer das Gefühl, Klassismus wird so ein bisschen, ja, sieht man nicht so und da kann man sich doch irgendwie, ich habe das Gefühl, da gibt es so unterschiedliche Eskalationsstufen, oder ist es falsch?
Also beim Thema Klassismus, wenn ich über Klassismus was schreibe oder irgendwo einen Vortrag halte, dann ist der Widerstand viel größer und die Menschen sind viel beschämter.
Beschämt.
Also ich werde gerne zu Rassismus eingeladen, weil da reden nicht viele in der Kirche drüber und natürlich sind wir alle antirassistisch. Aber ich spüre bei Klassismus so ein Beschämtsein und auch ein jetzt müssen wir uns irgendwie rechtfertigen.
Ah, interessant.
Denn wie rechtfertigen wir das denn jetzt? Also wenn wir doch ursprünglich eine Armenbewegung sind, Jesus ist losgezogen mit armen Fischerleuten und heute geben wir politische Empfänge mit den, mit den hochrangigen PolitikerInnen unseres Landes und trinken Sekt miteinander. Champagner muss man ehrlich sagen, glaube ich nicht. Aber
Sekt. Sekt ist aber auch gut.
Oh, Sekt, ne? Und hat fantastisches Essen. Also die Buffets da, die Häppchen, die Canapés oder wie man das alles nennt, das ist nicht zu unterschätzen. Also, aber das ist ja eine Diskrepanz. Und die ist sichtbar auf so einem Empfang. Da wird sie noch gar nicht so angesprochen, aber die ist vor allem sichtbar auch im Beamtentum und in all den anderen Privilegien, die Fahrpersonen ja auch noch genießen. Die leben ja in großen Fahrhäusern zum
Absolut,
Teil auch.
Ja. Ich fand die immer toll, wenn ich die irgendwo sehe und denke, ach, da würde ich auch gerne wohnen.
Ja, aber manche sind auch schon sehr veraltet und in die Jahre gekommen. Die wurden ja zum Großteil in den 60er Jahren gebaut, aber manche sind auch sehr, sehr schick. Und ja, also da hängen viele Privilegien dran, auch die Vernetzwerkung, die ist auch nicht zu unterschätzen. Die wenn in gewissen Gebieten ein Fahrer, eine Fahrerin wohnt, dann hat die auch eine unfassbare Vernetzwerkung da und auch mit einflussreichen Menschen, je nachdem, wo man lebt.
Aber da habe ich Sie richtig verstanden, das finde ich spannend. Also bei Klassismus spüren Sie eine Scham, eine große Scham, weil das Thema überhaupt eine Rechtfertigungszwang. Bei Rassismus könnte man sagen, auch wenn wir sagen, wir sind alle natürlich antirassistisch, können wir uns ja die Frage stellen, wer ist in der Kirche vertreten und so. Das heißt, ist bei Rassismus eher der wirklich die internalisierte Überzeugung, wir sind dagegen und wir tun auch was dagegen, weil bei uns sind alle willkommen. Und bei Klassismus berührt das mehr nochmal den eigenen Status. So habe ich Sie jetzt gerade verstanden.
Ja,
ne? Ist das
ich
so?
Glaube schon. Ja, das trifft es, glaube ich.
Das finde ich interessant, weil ich hätte jetzt auch, Sie hatten ja, haben ja das Buch geschrieben und Wann ist Jesus weiß geworden? Das ist ja auch ein Hammer-Titel. Das ist, kann ja, ich habe gedacht, da gab es einen Aufschrei, dass die alle sagen, was traut die sich, Erzählungen in Frage zu stellen? Sie trauen sich ja, verschiedene Erzählungen in Frage zu stellen.
Mhm.
Und das rührt ja auch an ein Selbstverständnis auf ganz anderer Ebene, oder nicht?
Doch, doch, auf jeden Fall. Das ist schon so, aber das ist für viele Menschen auch eher lehrreich gewesen. Also Buch ist sehr positiv aufgenommen worden, muss ich sagen. Natürlich gibt es die einen oder anderen, die dagegen sind und skeptisch sind. Aber das ist wirklich eine Minderheit. Und also die größten Reaktionen darauf von vielen Menschen sind sehr, sehr positiv.
Okay.
Bei Klassismus merke ich immer wieder, wenn ich irgendwo was, ich habe letztens bei Instagram was gepostet, da habe ich in Frage gestellt, ob Fahrpersonen zur Mittelschicht gehören oder nicht eher zur oberen Mittelschicht. Das wird immer so, wie viele Menschen mir erzählen in kirchlichen Räumen, und das sind jetzt nicht nur Fahrpersonen, sondern auch andere Menschen aus akademischen Kreisen, die sich ja auch dort vernetzwerkt haben, sie gehören alle zur Mittelschicht.
Mhm.
Da frage ich mich immer, okay, wer gehört denn dann nicht zur Mittelschicht, wenn wir alle zur Mittelschicht hier gehören, ne?
Ja.
Also ich würde mich auch heutzutage eher obere Schicht oder obere Mittelschicht mindestens einsortieren. Das heißt ja jetzt auch noch nicht, dass ich Menschen, dass ich da total angriffslustig wäre, weil ich bin auch nicht arm.
Ja.
Und das finde ich sehr interessant, dass dann, also als ich diese Story gepostet habe, so viel Widerstand kam. Also so viele Nachrichten dann auch kamen mit, naja, aber da muss man jetzt aber auch nochmal differenziert drauf gucken. Das gilt ja nur für Single-Haushalte.
Ah.
Oder, naja, aber bei uns ist es so und so und so. Und außerdem, so ein Fahrhaus gilt auch als geldwerter Vorteil und so weiter und so fort.
Okay.
Ja, darüber habe ich doch alles gar nicht gesprochen. Ich habe nur einen Satz geschrieben. Und das fand ich schon interessant, dass da so viel Widerstand kommt. Wobei, ich habe ja nicht mal jemanden direkt jetzt angesprochen oder angegriffen. Ich habe eigentlich nur eine Frage gestellt.
Ja.
Und hoch waren die Gemüter, aber da.
Das muss ich nochmal nachgucken auf Insta. Das habe ich gar nicht gesehen. Interessant ist das, weil sie scheinbar ja da was berühren. Ich meine, das ist ja so, das kennen wir ja auch. Wenn irgendwas berührt, wird ein schlechtes Gewissen oder irgendein Gefühl, dass man so erstmal in die Verteidigungshaltung geht. Das kennen wir ja auch aus anderen Kontexten. Und das, ich glaube, das, was Sie eben nochmal sagten, Privileg haben und Repräsentant in der Kirche, das passt irgendwie nicht zusammen vom Selbstverständnis, weil wir, ne, das haben Sie ja nochmal eben gesagt. Wir kommen nochmal so ein bisschen zum Ausblick jetzt. Sie haben ja dargestellt, erstmal die Hürden in der Ausbildung, dann das ganze Setting in der Kirche, dass das abschreckend wirken kann, dieses Wir und die anderen und so weiter. Es ist ein langer Weg und Sie sind auch sehr bewandert in den Strukturen. Trotzdem die Frage, was ist für Sie realistisch? Kann sich was bei dem Thema ändern im Raum Kirche, sag ich mal? Wie sehen Sie das? Gibt es auch eine neue Generation vielleicht von Pfarrpersonen oder sind das immer noch dieselben, die sich für so eine Laufbahn entscheiden? Also wo sehen Sie so ein bisschen Veränderungspotenzial?
Also ich glaube, dass in der Krise eine große Chance liegt. Und die Kirche ist schon auch in der Krise durch die vielen sinkenden Mitgliedszahlen. Läutet jetzt noch nicht das Ende ein, habe ich ja gerade schon gesagt, aber es ist natürlich eine Krise, wo man sich in Frage stellt. Und auch die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt war vor allem, als letztes Jahr die Studie zur evangelischen Kirche und Diakonie veröffentlicht worden ist, war das auch erstmal eine Krise.
Ja.
Das war für mein Empfinden eine sehr kurze Krise und man hat relativ schnell weitergemacht. Aber die Strukturen werden da auch geändert. Also das ist schon, wenn ich mir auch angucke, muss ich tatsächlich sagen, meine Kinder sind auch in Sportvereinen, da wird nicht so viel Präventionsarbeit gemacht wie in der Kirche mittlerweile. Das muss man schon auch nochmal fairer halber dazu sagen. Aber all das bringt die Leute auch ins Umdenken und das ist gut. Aber gerade bei der Forum-Studie, die Aufarbeitungsstudie sexualisierter Gewalt, ist nochmal herausgekommen, dass das große Problem in der Kirche gar nicht nur die Struktur ist, sondern die Haltung dahinter.
Ja.
Und eine Haltung zu ändern, dauert wirklich sehr, sehr lange. Aber gerade da sehe ich die Krise als Chance, weil viele Menschen nicht nur irritiert sind, sondern richtig geschockt sind auch.
Ja.
Sei es jetzt aufgrund sexualisierter Gewalt, aber auch, dass wir Dinge so hinterfragen, also dass das Thema Antirassismus so eine große Rolle spielt, weil Kirche sich fragen muss, welche Rolle haben wir in einer multidiversen Migrationsgesellschaft überhaupt noch, wenn fast die Hälfte der Kinder Migrationsgeschichte haben und wir zukunftsfähig sein wollen, dann stellt sich Kirche wie viele andere Organisationen, Institutionen und so weiter natürlich auch, muss sich die Frage stellen, wie müssen wir uns dann auch verändern? Und so beim Thema Klassismus, das schwingt dann da so mit. Deswegen ist mir das auch immer so wichtig, das auch immer noch mal mit zu betonen.
Ja.
Weil das auch eine viel größere Herausforderung an manchen Stellen ist, denn auch Migration und Klassismus haben ja auch was miteinander zu tun.
Absolut, absolut.
Und das sehe ich schon wirklich als Chance. Ich sehe viele Menschen, gerade auch der jüngeren Generation, und ich bin 41 Jahre, da gilt man ja in der Kirche noch als jung, da sehe ich schon sehr viel Umdenken und sehr viel hinterfragen und auch eine Offenheit, dem gegenüber auch eigene Privilegien zu hinterfragen.
Ja.
Und auch so, da sehe ich schon Haltungsveränderungen. Gleichzeitig ist das ein langer Weg, weil das einfach eine Institution ist, die sehr, sehr alt ist und viele Machtstrukturen über hunderte von Jahren nicht hinterfragt hat und auch nicht hinterfragen musste.
Ja, aber es fängt ja schon an, und das wäre schon der erste Schritt, überhaupt diese Privilegien zu reflektieren. Und das zeigt ja mit diesen heftigen Reaktionen auf ihre Mittelschichtsnummer da, einfach zu akzeptieren und zu sagen, ja, ich gehöre jetzt zu den Privilegierten, weil, auf welchen Gründen auch immer. Also allein das schon wäre ja schon so ein erster Beginn. Wir müssen so langsam zum Schluss kommen. Deshalb habe ich noch eine Frage, eine Abschlussfrage vielleicht. Das heißt ja Klassenreisen, der Podcast, weil meine These ja ist, dass wir zwischen den Klassen hin und her reisen und die Klasse, aus der wir kommen, nicht vergessen und die Connects nicht, und aber die andere Klasse ist auch nicht so richtig unsere. Das ist ja so anstrengend, aber ich finde, es bringt auch ein paar Dinge. Abschlussfrage. Sie haben ein Wort ganz oft gesagt, von Anfang an, vernetzwerken. Und das scheint mir eine Kompetenz zu sein von Klassenreisenden, es können auch viele andere, aber so eine Überlebenskompetenz, so habe ich das jetzt mal mitgenommen, weil so viel sich daraus für Sie ergeben hat. Also, ich habe irgendwie im Grunde schon ein bisschen verraten, aber ich wollte eigentlich sagen, was ist für Sie Bestandteil dieser Klassenreise? Ich habe es nur eben so von außen bei Ihnen wahrgenommen mit dem Netzwerken.
Jetzt kann ich ja nur noch Netzwerken sagen.
Ja, nee, Sie müssen jetzt noch was anderes sagen. Ich habe es leider schon verraten, aber es kam so
also,
in meinen Kopf.
Nee, ich glaube auch tatsächlich, es ist die Fähigkeit, verschiedene Lebensrealitäten zu kennen und zwischen diesen Welten auch zu stehen und vermitteln zu können, Empathie und Sensibilität für soziale Ungleichheit oder für andere für andere Ungleichheiten zu haben, die Fähigkeit zwischen den Milieus zu switchen. Also ich kann bei einem Empfang im noblen Tagungshaus stehen und ich kann aber auch samstags morgens im Ruhrgebiet auf dem Fußballplatz mich unterhalten oder beim Aldi an der Kasse kann ich mich unterhalten. Und das ist, glaube ich, schon für mich so das, wo ich sagen würde, ja, das ist der Kern dessen, dass ich eine Herkunft habe, die unterschiedlich ist zu meiner heutigen Lebenswelt, was ich übrigens als Mutter sehr, sehr spannend finde, auch nochmal, wäre jetzt nochmal ein anderes Thema, aber ich
bei mir
immer
dasselbe.
Frage,
ja.
Wie werden meine Kinder groß? Und ja, also diese, weil ich das wirklich auch als großes Privileg in mir selber ansehe, da eben auch diese Empathie, die Fähigkeit, die Perspektive, die ich habe, und mich da mir da schon die Frage stelle, okay, wie kommen meine Kinder daran? So ungefähr, die kann ich ja jetzt auch nicht künstlich herbeiziehen. Und der ist eine spannende Frage. Aber es ist vielleicht jetzt ein Ausblick für andere Themen nochmal.
Sarah Vicera hat auch einen Podcast, der heißt Stachel und Herz. Der ist sehr erfolgreich. Allerletzte Frage: Warum heißt der Stachel und Herz?
Weil wir den Stachel in die Wunde legen, aber immer mit Herz. Und das ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir Systeme kritisieren und hinterfragen, aber Menschen gerne dabei herzlich begegnen wollen. Und ich glaube, darin liegt eine Chance, über Klassismus zu sprechen, über Rassismus zu sprechen, dass wir rauskommen aus dieser Schuld- und Schamgesellschaft, in der wir leben, sondern wirklich mit einer Herzlichkeit uns begegnen und den Menschen auch immer die Chance zur Veränderung zu geben. Und zwar ohne sie für irgendwas zu beschuldigen, was sie vielleicht nie gesehen haben bisher.
Da sind Sie aber wieder ganz kirchlich. Das finde ich gut mit diesem Anspruch. Ich glaube, den Anspruch haben viele nicht. Deshalb, ich bedanke mich für dieses total spannende Gespräch.
Danke auch.
Ich habe ganz viel gelernt und vielen Dank. Die ganzen weiterführenden Informationen kommen wie immer in den Shownotes. Vielen Dank.
Danke auch.
Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr über Kommentare und Fragen auf Instagram unter Herkunft macht Karrieren. Bleib uns treu und empfiehl uns gerne weiter.